Ich freue mich total, heute Morgen bei euch zu sein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein wahnsinniges Mitleid mit dir, Eike, weil in der Situation zu stehen, dass die Technik nicht funktioniert, keine Musik da ist, das ist nicht ganz leicht, aber du hast dein Bestes gegeben, es zu retten und das Allerbeste ist, derjenige, der diesen Morgen heute retten wird, ist unser Herr Jesus Christus, stimmt das? Amen. Okay, ich würde euch aber zu einer Sache auffordern wollen, weil es ist hier drinnen nicht besonders warm und ihr seid wahnsinnig weit weg. Und ich würde euch einfach ermutigen, aus den letzten drei Reihen, lasst uns die letzten drei Reihen einfach frei machen. Steht doch noch einmal mit mir zusammen auf, es ist echt kalt, bewegt euch einmal, schüttelt euch einmal und dann marschiert drei, vier Reihen nach vorne, weil wir sind ja nicht im Omnibus, wo man so weit wie möglich voneinander entfernt sitzt und so, sondern lasst uns ein bisschen zusammenrücken und das Gefühl haben, dass wir miteinander eine Gemeinde sind. Hey, danke, dass ihr so mutig seid und auf das hört, was ich sage. Gibt es jemanden, der heute Morgen das erste Mal in dieser Kirche ist? Zum ersten Mal hier reingestellt? Du, okay. Hey. Ich bitte dich stellvertretend um Entschuldigung, dass es heute ein bisschen chaotisch ist. Aber wir werden auf jeden Fall aus dem Wort Gottes heute Morgen gesegnet werden. Amen. Okay. Hey. Noch einmal. So gut in eure Gesichter zu gucken und ihr seht, richtig fröhlich aus, das ermutigt mich und deswegen traue ich mich, euch heute Morgen das Wort Gottes zu predigen. Irgendjemand bereit, sich provozieren und herausfordern zu lassen? Okay, zwei haben ja gesagt, das reicht mir völlig. Alle, ihr seid überstimmt. Okay, ich starte einfach mal rein. Eine grundlegende, feste Überzeugung für oder gegen irgendeine Sache. Die wird immer zur Folge haben, dass du bestimmtes Handeln entweder unerlässlich oder undenkbar findest. Kann irgendjemand diesen Satz folgen und nachvollziehen? Ich sage den nochmal. Eine grundlegende, feste Überzeugung, egal ob für oder gegen eine Sache, macht uns bestimmtes Handeln entweder unerlässlich oder undenkbar. Stimmt das? Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Haben wir irgendeinen Vegetarier oder Veganer in unserer Mitte? Du musst dich nicht melden. Falls du einer bist, wir haben dich lieb. Auch beim Grillen. Haben wir irgendeinen leidenschaftlichen Grillmeister in unserer Mitte? So jemanden, der sagt, so ein Steak auf dem Grill, das ist meine Welt. Und so muss es sein. Wahrscheinlich haben wir beide Kategorien von Menschen heute Morgen hier und das ist gut so, Gott hat uns verschieden gemacht. Warum erzähle ich das? Weil für den Vegetarier, für den Veganer wird es unmöglich sein, Fleisch zu essen, überhaupt sich vorzustellen, dass Tiere getötet werden, um gegessen zu werden. Genauso wird es für den Grillmeister völlig unmöglich sein, sich vorzustellen, diese Veggie-Würstchen oder Fleischimitate zu essen. So, hier hast du eine Überzeugung in dir, die dir bestimmtes Handeln unmöglich macht oder anderes Handeln unerlässlich macht. Ist es nachvollziehbar? Ist nachvollziehbar, oder? So, genauso ist es, wenn du Bayern-Fan bist, dann wird es für dich unmöglich sein, in den Fanreihen von Werder Bremen zu sitzen. Genauso aber wird es umgekehrt für dich unmöglich sein, wenn du Werder Bremen-Fan und leidgeprobt bist, sich für Bayern zu freuen, wenn sie ein Tor schießen. Bestimmte Überzeugungen machen bestimmtes Handeln entweder unerlässlich oder unmöglich. Im Übrigen ist es auch so, dass wenn du in dieser Zeit in die Nachrichten schaust und das Weltgeschehen siehst und wenn du innerlich davon überzeugt bist, dass Jesus bald wiederkommt, dann wird es dir bestimmtes Handeln entweder unerlässlich oder unmöglich machen. Stimmt das? Wenn wir innerlich ein Brennen haben, der Herr kommt bald, dann werde ich bestimmte Dinge nicht mehr tun, während ich danach streben und danach eifern werde, bestimmte Dinge unbedingt zu tun. Lass mich das nochmal folgendermaßen abrunden. Aus einer Erkenntnis, wenn ich etwas verstehe, dann kann daraus eine Überzeugung werden und meine Überzeugung kann zu einem inneren Antrieb, zu meiner inneren Motivation werden und dieser Antrieb führt zu Entscheidungen und zu bestimmten Handeln. Ich erkläre das nochmal. Wenn ich etwas verstanden habe, also wenn ich eine Erkenntnis erlangt habe, kann sie zu einer Überzeugung werden und meine Überzeugung kann zu meiner Motivation werden, mal zu meinem Antrieb und mein Antrieb kann zu meinem Handeln werden. Deswegen werden die Worte, die der Prophet Hosea im Namen Gottes ausspricht, für uns plötzlich mit einem Sinn erfüllt. Er sagt nämlich, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Hosea 4, Vers 6, erster Teil. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn mir in meinem Leben das Verständnis für die wichtigsten Dinge fehlt, werde ich in der logischen Folge falsche Überzeugungen aufbauen oder gar keine Überzeugungen haben. Wenn ich keine guten Überzeugungen habe, habe ich auch keinen Antrieb, der mich in die richtige Richtung führt. Und wenn ich diesen Antrieb nicht habe, werde ich falsche Entscheidungen treffen, sinnlos handeln und mein Leben liegt im Chaos. Stimmt das? Okay, und wenn du heute Morgen dein Leben betrachtest und vor allem mal die Bereiche betrachtest, die gerade nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dann kannst du zu der Schlussfolgerung zurückfinden, irgendwo fehlt dir da wahrscheinlich die richtige Erkenntnis, die richtige Priorität deines Lebens, die richtige Überzeugung. Und Jesus sagt, eigentlich brauchen du und ich nur zwei wichtige Überzeugung und unser ganzes Leben wird verwandelt werden. Er sagt nämlich und zitiert aus 5. Mose Kapitel 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So heißt es bei Mose und Jesus legt es aus und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und er fügt hinzu, es ist noch eine zweite Überzeugung, die wichtig ist in deinem Leben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er zitiert aus 3. Mose. Hey, Überzeugung setzt Erkenntnis voraus. Ich brauche eine Erkenntnis darüber, wer ist Gott, um überzeugt zu sein, ihn zu lieben. Ich brauche eine Erkenntnis darüber, wer bin ich selber und wer bist du, damit ich dich lieben kann und mich selber lieben kann. Hey, wer ist Gott für dich in deinem Leben und wie denkst du über den Menschen, der jetzt in diesem Moment gerade neben dir sitzt? Wenn du mich heute Morgen nach einem Titel für diese Predigt fragen würdest, dann würde ich dir sagen, die heißt Gott ist einer. Warum Gott ist einer? Weil in der Bibel gibt es einen Vers, mit dem wir uns gleich beschäftigen. Da steht in hebräischer Sprache Adonai Echad. Und wenn man das ganz wörtlich übersetzt, dann heißt es, Gott ist einer. Sinngemäß würde es bedeuten, Gott ist Gott allein. Er ist der Erste, der Einzige, der wahre Gott. Und mit diesem Gedanken möchte ich noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass du diesen Morgen gebrauchst, um in unser Leben hineinzuwirken, um Veränderung im Leben von einzelnen Menschen herbeizuführen. Herr, sei du heute Morgen einer, der Erste, der Einzige, der Allmächtige. Und ich lade dich ein, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis, dieses Verständnis in unser Herz hineinschreibst und uns als Veränderte, als transformierte, als lebendige Menschen diesen Gottesdienst verlassen lässt. Wirk du, Heiliger Geist Gottes, und mach du, Jesus Christus, den Sohn Gottes, in unserer Mitte groß, im Namen Jesu, Vater. Amen. Amen. Hey, lass mich meine Eingangsthese noch einmal wiederholen, weil mir die heute Morgen so wichtig ist. So, der einleitende Teil und die Bibelgrundlage wird etwas länger, der Hauptteil wird ganz, ganz kurz. Versprecht ihr mir, mir folgen zu wollen, euch nicht auszuklinken? Das ist so cool. Hey, eine grundlegende, feste Überzeugung, ob für oder gegen eine Sache, macht für uns ein bestimmtes Handeln entweder unerlässlich oder undenkbar. Dafür müssen wir verstehen, dass aus einer Erkenntnis, dass aus dem, was wir verstehen, unsere Überzeugung wird und unsere Überzeugung zu unserer Motivation wird, zu unserem inneren Antrieb, und unser innerer Antrieb führt uns zum Handeln, zum Agieren, zum Entscheiden und Tun. Wenn wir jetzt die Bibel mal durchstudieren, und das schaffen wir heute Morgen nicht, ist einfach zu dick dafür, aber wenn wir versuchen mal die Bibel zusammenzufassen, und ganz besonders das Alte Testament und da ganz besonders die ersten 5 Bücher, die von Mose, die ja Tora heißen, dann ist doch die perfekte Zusammenfassung die, die Jesus gibt. Lieb Gott an allererster Stelle und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du alles, was Gott sagt in seinem Wort, zusammenfasst auf 2 Sätze, dann sind es diese beiden. Stell Gott an die erste Stelle, lieb ihn mit deinem ganzen Wesen, in allem, was du tust, in allem, was du sagst, in allem, was du denkst, in allem, was du fühlst, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt stell dir mit mir zusammen einmal ganz kurz eine Welt vor, in der alle Menschen das tun würden. Das wäre ja ein Paradies, oder? Okay, wir müssen noch dazu kommen, warum das nicht so ist. Aber wir arbeiten uns dahin. Nun, wenn wir über das Alte Testament und gerade über die Bücher Mose sprechen, dann ist oft die Rede davon, das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz, das Gott seinem Volk gegeben hat. Im Übrigen bedeutet das Wort Tora, wie man diese Bücher auf Hebräisch beschreibt oder bezeichnet, Weisung oder Lebensanleitung. Das klingt ganz anders, oder? Also kann es sein, dass der Mensch früher, der Hebräisch gesprochen hat, das ganz anders gehört hat als wir? Hier ist die Rede von einer Lebensanleitung. Und im Übrigen auch die 10 Gebote, die werden in der Bibel gar nicht 10 Gebote, sondern 10 Worte genannt. Devarim, also Worte. Also haben wir vielleicht, wenn wir das jetzt mal zusammenbringen, 2 große Worte, 2 große Anleitungen, Anweisungen, die dann erklärt werden durch 10 Punkte, also so ähnlich wie eine Anwendung dessen auf verschiedene Lebensbereiche. Also ich stelle mir die Tora oder die Bibel als Ganzes immer so ein bisschen vor wie eine Anleitung für den Aufbau eines IKEA-Schranks. Hat irgendjemand von euch schon mal einen IKEA-Schrank aufgebaut? Okay, alle Männer melden sich, aber einige Damen auch, fast alle da. Respekt. IKEA-Schränke aufbauen, ich meine, das ist doch so. Wenn du am Anfang der Aufbauanleitung irgendetwas übersiehst oder nicht richtig verstehst, dann weißt du, dass du den Schrank am Ende in die Tonne kloppen kannst. Weil wenn eine Schraube nicht eingesetzt ist, dann machst du die Tür auf und alles bricht zusammen und alles bricht auseinander. Wenn die Bibel jetzt auch so in der Art funktioniert, dann sollten wir doch diese 2 großen Überschriften für unser Leben ganz besonders wichtig nehmen und sie mit den 10 Worten aus dem Alten Testament, diesen 10 Geboten, die wir alle irgendwann schon gehört, gelesen, vielleicht auswendig gelernt oder zumindest irgendwie schon mal vernommen haben, dann sollten wir diese Lebensanleitung Gottes ungeheuer wichtig nehmen. Lass mich die 10 Gebote einmal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe gesagt, das biblische Fundament nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber wir kommen gleich einen Schritt weiter. Die 10 Gebote oder diese 10 Worte sind meiner Meinung nach ein Kern dessen, was Gott dir mitteilen will. Warum ich das glaube? Weil Gott spricht diese 10 Worte laut vor dem Volk Israel. Also Gott redet selten laut mit hörbarer Stimme zu vielen Menschen auf einmal. Stimmt das? Passiert ab und zu, selten. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt er zu Jesus, und Menschen hören das laut. Kommt ab und zu vor. Aber immer wenn das vorkommt, dann geht es Gott um einen Kern, um was Wichtiges. Die 10 Gebote spricht er laut. Und ich fasse die mal zusammen. Die ersten 4 sind doch diese hier. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, du sollst den Namen Gottes nicht beschmutzen oder sinnlos verwenden, und du sollst den Sabbat als eine Quality Time, als so eine Qualitätszeit mit Gott freihalten. Das sind die ersten 4 Gebote, oder? Und wenn wir uns mal anschauen, in welche Richtung die gehen, dann sagen die doch, liebe Gott an allererster Stelle. Gib Gott die erste Stelle in deinem Leben. Aber beim Sabbatgebot da kriegst du schon einen Blickwinkel auch in die Richtung meines Mitmenschen, denn das Sabbatgebot sagt auch, da soll dein Mitarbeiter, da sollen deine Kinder, da soll sogar das Vieh in deinem Haus einfach mal frei haben und sich erholen können. Also kriegen wir hier einen Schwenk in Richtung Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen fahren die Gebote auch fort mit Ehre, Vater und Mutter, also wertschätze deine Wurzeln, die Familie, aus der du kommst. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, also wertschätze die Familie, in der du jetzt lebst, die du gegründet hast. Und du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht begehren, nicht neidisch sein. Also sei Gönjamin und nicht Gierhard oder so. Also alles Gebote, die den Blickwinkel haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, die 10 Gebote können wir in diese 2 Bereiche aufteilen. Und jetzt könnten wir uns fragen und sagen, hey, das sind doch 2 Hände voll richtig guter Tipps, also eine mega geniale Lebensanleitung. Weil stell dir bitte mit mir einmal folgende Welt vor. Die Welt ist die. Alle Menschen ehren ihr Elternhaus und haben Grund, ihr Elternhaus zu ehren, weil die Eltern auch gute Eltern sind. Genial, oder? Niemand würde irgendeinen anderen Menschen töten. Keiner würde stehlen. Keiner würde lügen. Niemand würde die Ehe brechen. Niemand würde das haben wollen, was jemand anders hat. Und wir sagen immer alle die Wahrheit und sind pottenehrlich zueinander und lieben uns dabei auch noch. Wie genial wäre diese Welt? Wäre das nicht der Hammer? Wäre der Hammer, oder? Aber jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, warum ist das Alte Testament, wenn wir das dann leben? Ich meine, das steht ja gleich am Anfang der Bibel und dann kommt das Alte Testament so mit den ganzen Geschichten. Warum ist das ganze Ding voller Mord, Ehebruch, Diebstahl, Unehrlichkeit, Neid und vor allem voller Götzendienst, wegen dem dann sogar die noch irgendwie aus ihrem Land rausgeschmissen wurden? Komisch, oder? Also diese Israeliten, das ist ja echt ein Ding. Aber ich könnte die Frage ja auch anders stellen, weil ich wollte euch ja provozieren und herausfordern, hatte ich ja eingangs versprochen. Warum ist die Kirche von Jesus Christus eigentlich voller Mord, Ehebruch, Diebstahl, Unehrlichkeit, Neid und vor allem Götzendienst? Jetzt sagst du, warte Marco, Moment, das kann sein bei dir in der Riverside Church, wo du herkommst, aber nicht bei uns im Lighthouse in Wilhelmshaven, auf gar keinen Fall. Hier, naja, aber wenn wir diese Begriffe mal definieren, wie Jesus sie definiert, und feststellen, dass Mord dann beginnt, wenn wir nur schlecht über jemanden denken, so Bergpredigt. Dass Ehebruch dann beginnt, wenn wir eine Person nur anschauen und uns was vorstellen. Dass Diebstahl immer dann beginnt, wenn wir irgendjemandem irgendetwas vorenthalten, einschließlich Gott. Unehrlichkeit und Neid, da müssen wir doch gar nicht drüber sprechen. Und im Übrigen Götzendienst. Wusstest du, dass wir alle mehr Götzendiener sind, als wir denken? Ja, weil lass mich mal folgende Definition geben. Der wahre Gott ist der, dem ich ohne irgendeinen Eigennutz aus ganzem Herzen dienen will. Ich sage das nochmal. Der wahre Gott ist der, dem ich ohne irgendeinen Eigennutz aus ganzem Herzen dienen will, ein Götze ist alles, was ich dazu bringen will, mir zu dienen. Jetzt sagen wir vielleicht, aber wir glauben doch an den wahren Gott und wir folgen doch Jesus Christus, aber wie oft machen wir diesen Gott und diesen Jesus zu unserem Götzen, zu unserem Hosentaschen-Weihnachtsmann, dem wir einfach nur dazu bringen wollen, dass er uns das gibt, was wir von ihm wollen. Wenn wir da mal ganz ehrlich sind in diesem Punkt, ich glaube, dann führt uns das alle miteinander dahin, dass wir Gott so manches Mal um Vergebung bitten müssten. Stimmt das? Weil würden wir Jesus folgen, wenn wir wüssten, dass sich in unserem Leben nichts ändern wird? Würden wir Jesus folgen, wenn wir wüssten, dass es mit der Welt nur schlechter wird? Würden wir Jesus folgen, wenn wir wüssten, dass er uns nicht heilen wird? Würden wir Jesus folgen, wenn wir wüssten, dass er unsere Kinder vielleicht nicht retten wird? Folgen wir ihm, weil er Jesus ist? Oder folgen wir ihm, weil wir etwas von ihm wollen? Das ist eine herausfordernde Frage, oder? Habe ich mir selber auch gestellt, diese Frage. Das Gute ist immer, in der Vorbereitung zur Predigt kannst du Buße tun und du kommst geheiligt und gereinigt in die Kirche. Ihr seid jetzt erst vor dieser Herausforderung. Ich bin euch einen halben Tag voraus. Aber manches Mal machen wir Jesus zu unserem Götzen. Stimmt das? Okay. Das ist unser Lösungsansatz. Eine grundlegende, feste Überzeugung, ob für oder gegen eine Sache, macht uns bestimmtes Handeln entweder unerlässlich oder undenkbar. Aus einer Erkenntnis wird eine Überzeugung und die wird zu unserer Motivation und die führt zu den richtigen Entscheidungen und zum richtigen Handeln. Welche Erkenntnis brauchen wir denn nun, damit sich unser Leben in den richtigen Überzeugungen gründet? Lass mich das nochmal sagen, wir brauchen zuallererst die richtige Vorstellung von Gott. Wir müssen wissen, wer er ist. Wir müssen nicht alles über ihn wissen, weil wir können ihn nicht ergründen, er ist unendlich. Also die Bibel sagt, er ist unendlich, allmächtig, allgegenwärtig, außerhalb von Raum und Zeit. Wir werden uns nie vorstellen können in Ganzheit, wer Gott ist und wie er wirklich ist. Aber es gibt einige Dinge, die sind wichtig, dass wir sie verstehen und wissen, damit wir die Bereitschaft haben, unser Vertrauen wirklich in Gott zu legen. Weil die Ursache, dass wir uns an diese paar 10 Gebote nicht halten, ist doch in Wirklichkeit, dass wir Gott nicht genug vertrauen. Weil würden wir ihm wirklich vertrauen, würden wir auch einfach das tun, was er sagt. Wir brauchen die richtige Vorstellung über Gott. Und wir brauchen die richtige Vorstellung über uns selbst und über unsere Mitmenschen. Das Ding ist doch, meistens empfinden wir Gottes Lebensanleitung, und ich gebrauche hier bewusst nochmal das Wort Lebensanleitung und nicht Gesetz, weil wir empfinden es meistens als Verbote und Gebote. Also im Sinne von, du darfst nicht und du musst. Du musst und du darfst nicht. Du darfst nicht und du musst. Du musst und du darfst nicht. Und weil wir schon von Natur aus seit Adam und Eva so eine innere Rebellion gegen alles haben, was uns sagt, du darfst nicht und du musst, deswegen fahren wir da, wo 70 ist, 79, weil da wird man gerade noch nicht geblitzt. Deswegen versuchen wir bei der Steuererklärung das, was gerade noch so Grauzone ist und so weiter. Versteht ihr den Gedankengang? Weil wir innerlich alles, was du darfst nicht und du musst, es nicht wirklich mögen, haben wir da schon so eine Aversion. Und weil wir uns nicht sicher sind, nicht wirklich ganz sicher sind, ob Gott mit dem, was er uns als Lebensanleitung gibt, ob er damit wirklich, also ob er es da wirklich gut mit uns meint, da sind wir nicht so ganz sicher und deswegen tun wir es auch nicht ganz so. Jetzt sagst du, Marco, ich sitze hier in dieser Kirche, weil ich Jesus... Also ich tue alles so, ich will das so, wie er das sagt. Okay, darf ich euch noch ein bisschen weiter provozieren? Ist irgendjemand schon kurz davor rauszugehen? Okay, ich kann damit, es ist mir schon passiert in der Predigt. Ich predige einfach weiter. Eike bleibt, der hat keine Wahl. Der muss einfach hier bleiben. Weil was er nicht weiß, ist, dass ich ein Teppichklebeband auf seinen Stuhl gelegt habe vorher. Zur Sicherheit. Okay. Bereiche, in denen wir Gott nicht völlig vertrauen und deswegen so ein bisschen uns drumherum mogeln. Womit fange ich denn mal an? Was tut denn am meisten nicht so doll weh? Okay, ich fange mal mit dem Zehnten an. Die Bibel sagt, gib den 10. Teil deines Einkommens und dann wirst du von Gott so richtig gut versorgt werden. Okay, ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass nicht jeder in dieser Kirche seinen 10. gibt. Was ist der Grund, warum man ihn nicht gibt? Weil man Gott nicht endgültig vertraut, dass er wirklich segnen wird, wenn man dem Prinzip folgt, seinen 10. Teil zu geben, von 90% zu leben und damit gut zurechtzukommen. Weil ich Gott nicht ausreichend vertraue, gebe ich nur 7%. Oder ich runde irgendwie. Oder von dem, was mal zusätzlich kommt, gebe ich nicht den 10. Oder ich gebe gar nicht meinen 10. Oder ich spende nur nach Gefühl, weil ich Gott nicht wirklich vertraue. Gedanke nachvollziehbar? Okay, wie ist es mit dem Thema Sex? Also die Bibel sagt ja ganz klar, Sexualität gehört in die Ehe. Amen. 2 Heilige sagen Amen, super. Aber warum gucken manche Männer Pornos? Weil ich Gott nicht vertraue, dass die eheliche Sexualität einfach das ist, was mir gut tut und ausreicht und mich völlig erfüllt in diesem Bereich. Warum schauen manche Frauen, es gibt ja auch Frauen, die Pornos gucken, wusste das jemand? Und die, die keine Pornos gucken, gucken Rosamunde Pilcher. Und was passiert da? Das Gleiche. Nur nicht ganz so freizügig, aber mit mehr Geschichte drumherum. Weil das Ding ist einfach, Männer ist mehr Augen, Augen, Augen und dann läuft der Sabber. Und bei Frauen ist es mehr Fantasie, die Gedanken, ein bisschen Romantik und so weiter und dann läuft der Sabber. Aber warum vertrauen wir nicht einfach Gott, dass das, was er gibt, das ist, was wirklich erfüllt und ausreichend ist und für uns zum Besten ist? Okay, sagst du, meinen Zehnten gebe ich, mit den Dingen habe ich keine Probleme. Wie ist es mit dem Bereich von Bitterkeit und Vergebung? Wie schwer tun wir uns manchmal, irgendjemanden wegen irgendwas zu vergeben, obwohl Gott sagt, das ist das Beste, was du dir und deiner Seele tun kannst? Und wie lange brauchen wir dann, bis wir unseren Groll nach monatelangem Beten und Fasten irgendwie geschafft haben, abzulegen und ihn loszuwerden? Der Bereich Vergebung, Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit bedeutet per Definition, dass das, was ich sage, zu 100% das ist, was ich meine. Falsche Gefühle wie Neid und solche Dinge, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber was ich mal versuchen möchte, ist, dich dorthin zu führen, dir mal zu zeigen, wie die Israeliten in ihrer Sprache und in ihrer Kultur und in ihrem Denken diese zwei großen und diese 10 abgestuften oder lebensanleitenden Erklärungen verstehen konnten. Die Einleitung zu diesem ersten großen Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und so weiter, die lautet folgendermaßen. Lesen wir in 5. Mose Kapitel 6, da in Vers 4. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ich sage das nochmal. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist übrigens die Einleitung zu einem mega bekannten jüdischen Gebet, das sie jeden Tag 2 oder öfters Male beten. Und es beginnt mit den Worten Shema Yisrael, das heißt höre Israel, fährt dann fort Adonai Eloheinu, das heißt der Herr ist unser Gott und sagt dann Adonai Echad, der Herr ist einer, der Herr allein. Vielleicht magst du einmal zu der Person neben dir schauen, weil ich habe es geschafft, dass jemand neben dir sitzt, auch wenn du vorher alleine gesessen hast. Und einmal zu sagen, Adonai Echad. Ach so, bei uns in der Kirche ist das so, die wissen, wenn ich sowas sage, dann soll man das auch machen. Also, ich versuche es nochmal. Adonai Echad. Okay, ja, wir arbeiten weiter dran. Wir kämpfen uns voran, wir kämpfen uns voran. Die erste Feststellung ist, der Herr Gott ist einer, erster, einziger und jetzt folgt das Gebot und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und wenn du das mal, also weißt du, das Ding ist immer, wenn du jetzt aus einer Sprache was in die andere übersetzt, dass du dich entscheiden musst, wie du das interpretierst. Das kennt ihr auch, oder? Kann jemand von euch Plattdeutsch? Keiner? Okay, also auf Plattdeutsch gibt es zum Beispiel das Wort Schietbüdel. Schon mal gehört? Okay, wenn du das übersetzen willst, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst es wörtlich übersetzen oder interpretieren. Also, wenn du es wörtlich übersetzt, würde es Scheißbeutel heißen. Und wenn du jemanden so nennst auf Hochdeutsch, ist es nicht gut. Nachvollziehbar? Okay, aber du kannst es auch interpretieren. Da nennst du es irgendwie kleiner Butcher oder Kerli oder so. So, Lüttenschietbüdel, Kerli. Dann ist es interpretiert. Das kann man machen. Stimmt's? So ist es auch bei den Bibelübersetzern. Manchmal ist es so, da steht was in der Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde und du musst dich entscheiden, wie hole ich das jetzt ins Deutsche oder ins Englische oder in eine andere Sprache rüber. Und du musst eine Entscheidung treffen, für welche Formulierung entscheidest du dich. Und hier bei diesem Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und genauso ist es bei allen 10 Geboten. Da könnte man auch übersetzen, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Man könnte auch übersetzen, es ist unmöglich, den Herrn, deinen Gott, nicht zu lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit aller Kraft. Weil die Schlussfolgerung von er ist der Einzige impliziert schon, okay, wenn er der Einzige ist, dann sollte ich mich ganz zu ihm hin ausrichten. Stimmt das? Okay, lass mich das mit einem Beispiel erklären. Haben wir verheiratete Menschen in diesem Saal? Gibt es jemanden, der nicht traut, sich zu melden, warum auch immer? Okay, dann hätte ich für dich gebetet. Aber stell dir bitte Folgendes vor. Oder mach dir Folgendes bewusst. Die Person, mit der du verheiratet bist, ist die einzige Person, mit der du jemals in deinem ganzen Leben verheiratet sein wirst. Bis dass der Tod euch scheidet. Amen. Wenn das deine Überzeugung ist, ist es dann nicht sinnvoll, dass du dich entschließt, diesen Ehepartner oder diese Ehepartnerin mit ganzem Herzen zu lieben und in diese Ehe und Beziehung zu investieren, weil es die einzige, die du auf dieser Erde jemals führen wirst, macht es einen Sinn, da jetzt irgendwie rumzukaspern? Nein, weil du verdödelst nur deine Zeit. Okay, wenn du verstanden hast, dass Gott der Einzige ist, der einzig wahre Gott, es gibt keinen anderen, nur ihn, macht es dann Sinn, irgendwie noch nach was anderem zu suchen hier und da? Macht keinen Sinn, oder? Also ist die Schlussfolgerung, ich werde Gott, den Herrn, mein Gott lieben, aus ganzem Herzen. Und es ist plötzlich kein Gebot mehr, sondern eine Wahrheit, eine Logik, ein innerer Antrieb, eine Motivation für mein Leben. Ist der Gedanke nachvollziehbar? Und das kannst du so mit den ganzen 10 Geboten machen. Das mache ich jetzt nicht, weil ihr wollt zum Abendbrot zu Hause sein. Stimmt das? Deswegen mache ich es nur mit dem ersten Gebot. Die 10 Gebote werden folgendermaßen eingeleitet. Gott spricht, wörtliche Rede, hörbar zum ganzen Volk Israel. Und er sagt Folgendes. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. So fängt er die 10 Gebote an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Er sagt sinngemäß, ich bin der eine, der erste, der einzige, der dich jemals und jemals wird, befreit hat, gerettet hat, herausgeführt hat aus der Sklaverei. Und jetzt kommt das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es ist unmöglich, dass du irgendetwas in deinem Leben zum Götzen werden lässt, wenn du verstanden hast, dass ich der Erste, der Einzige bin, der dich jemals retten und befreien kann aus der Sklaverei des Lebens. Es ist unmöglich, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Ist diese Idee jetzt nachvollziehbar für euch, wie man mit den Geboten Gottes umgehen kann, wenn man versteht, dass sie wirklich das Beste und eigentlich die logische Schlussfolgerung für unser Leben sind, wenn wir verstanden haben, wer Gott ist und wer die Menschen um uns herum sind? Wenn wir verstanden haben, was der Himmel ist und was diese Erde ist? Wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, hey, lass uns doch mal ganz kurz darüber nachdenken und ich komme schon in so eine langsame Zielgerade, aber vertraut mir nicht zu doll, ich bin Pfingstler, da weiß man ja nicht so genau, immer diese Pfingstler immer. Also, was Jesus für uns getan hat, wir waren auch noch viel schlimmer dran als diese Israeliten, die Sklaven in Ägypten waren, stimmt das? Die waren ja einfach nur menschlich gesehen Sklaven. Die mussten Steine brennen und haben dafür Essen bekommen, also eigentlich, ich meine, das ist unser Leben ja so ein bisschen auch, Dornen und Disteln, Arbeiten und man bekommt was zu essen dafür. Aber genau genommen waren wir Sklaven der Sünde, verkauft unter einen Herrscher, der über unser Leben geherrscht hat und uns Dinge hat tun lassen, zu Dingen gezwungen hat, die wir nicht tun wollten. Sklaven der Sünde, am Ziel des Lebens vorbeigeschossen, das war unser Leben, stimmt das? Also so war mein Leben. Und aus diesem Leben heraus habe ich Jesus kennengelernt. Er hat mich von der Macht der Sünde befreit. Ich war verloren, nicht am richtigen Ort. Ich weiß nicht, kennst du diese Situation, wo du das Gefühl hast, dass du irgendwie verloren bist? Also ich erinnere mich noch daran, als ich als als ganz junger Mensch nach der Schule gedacht habe, du musst ja unbedingt das große Abenteuer suchen und mir überlegt habe, ich fahre zur See. Und dann kam ich mit meinem Seesack und ich war der Einzige, der einen Seesack hatte, weil jeder erfahrene Seemann hatte einfach einen Koffer. Ich kam mit meinem Seesack auf dieses riesige Schiff und habe gedacht, okay, du bist hier irgendwie verloren und du fühlst dich so fehl am Platz. Du weißt, hier bist du eigentlich, du gehörst hier gar nicht hin. Und dieses Gefühl, das haben wir nur manchmal in bestimmten Lebenssituationen, aber weißt du, das war unser Zustand ohne Jesus permanent. Wir waren einfach am falschen Platz, da wo wir nicht hingehören, verloren. Und Jesus hat uns gefunden und zurückgeholt. Wir waren zu einer ewigen Trennung von Gott verurteilt. Hey, weißt du, was es bedeutet, zu einer ewigen Trennung von Gott verurteilt zu sein? Was es bedeutet, nicht in den Himmel zu kommen? Dazu waren wir verdammt, für immer von Gott getrennt. Und lies mal ein bisschen die Bibel, was sie beschreibt, was es bedeutet. Er hat uns erlöst. Wir haben eine noch viel größere Befreiung und Rettung erlebt. Wir wurden aus dem Königreich Satans ins Königreich Gottes versetzt. Der Kolosserbrief sagt das so. Wir wurden versetzt in sein Reich. Wir sind gefunden an den richtigen Ort, auf den richtigen Weg gebracht, an den perfekten Ort für diesen Moment gestellt und wir werden am perfektesten Ort des Universums unsere ganze Ewigkeit verbringen. Wie genial. Wir sind jetzt geschaffen für die ewige Gemeinschaft mit Gott, von Neuem geboren. Hey, was hat Jesus für uns getan? Die Erkenntnis, wer Gott ist. Die Erkenntnis, wer Gott ist, kann die Überzeugung deines Lebens formen. Wer ist Gott? Lass es kurz sagen, denk einmal darüber nach. Und ich weiß, dass du später mal Prediger wirst, Predigerin. Genau. Aber noch nicht ganz. Es dauert noch ein paar Tage. Wer ist Gott? Die Erkenntnis, wer er ist, bringt auch zum Ausdruck, welchen Anspruch er in deinem Leben hat. Ich komme in die Zielgerade mit folgenden Gedanken. Ach so, habe ich schon gesagt. Ich komme zum Schluss, muss ich jetzt sagen. Zielgerade war schon, jetzt kommt Schluss. Wenn die Lebensanleitung Gottes für dich zu einem funktionierenden Modell werden soll, dann erstens finde zur Erkenntnis, dass du Gott zu 100% vertrauen darfst. Er will das Beste für dich. Das, was er dir vorschlägt. Und lass es mich einmal ganz, ganz deutlich sagen. Genau genommen verbietet dir Gott gar nichts. Warum nicht? Weil er hat dich mit deinem freien Willen ausgestattet. Stimmt das? Du triffst deine Entscheidung. Und du trägst die Konsequenzen deiner Entscheidung. Ich habe Folgendes für mein Leben gelernt. Die Entscheidung, die ich einfach nur so treffe, haben sehr oft sehr schlechte Konsequenzen. Aber ich darf jemanden kennen, der alles weiß, alles kann, der mein Leben geschaffen hat und alles um mich herum geschaffen hat. Und wenn ich ihm folge in meinen Entscheidungen, dann liege ich besser, als wenn ich sie einfach selber treffe. Das ist meine Erfahrung. Ich kann dir nur diesen Rat geben. Aber genau genommen hat Gott dich mit einem freien Willen geschaffen, aber du kannst lernen und erkennen, dass du ihm zu 100% vertrauen kannst, weil er die besten Gedanken über dein Leben hat. Und wenn du diese Erkenntnis hast, dann kannst du einen ersten Entscheidungsschritt gehen und sagen, ich gebe mein Leben auf. Und ich weiß, ich spreche heute Morgen zu Christen, zu Leuten, die Jesus nachfolgen. Aber ich sage es nochmal, gib dein Leben auf. Weißt du, das Ding ist, dass wir, glaube ich, in unseren Kirchen und dass wir allzu oft irgendwie gelernt und gehört haben, dass Gott unser Leben reparieren will. Und wir beten auch sowas wie, Herr Jesus, komm in mein Leben. Schon mal gemerkt? Also ich habe sowas schon gebetet. Ich befürchte, ich habe sowas sogar schon gepredigt. Aber ganz genau genommen ist es doch so, dass Jesus unser Leben gar nicht reparieren will, sondern er will, dass unser altes Leben am Kreuz stirbt. Also ganz genau genommen will er unser Leben haben, damit er uns sein Leben geben kann. Er will die Dinge neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Er will uns ein neues Leben geben. Und dieses Leben, das findet statt unter der Herrschaft Jesu Christi. Die Gnade Gottes definiert sich doch nicht so, dass wir da so ein altes Schrotte-Leben haben. Und dieses Schrotti-Leben, das leben wir weiter. Und dann ist die Gnade, dass Gott uns wieder vergibt und wieder vergibt und wieder vergibt und wieder vergibt. Und ja, wir werden Vergebung brauchen unser ganzes Leben lang. Aber die Idee ist, dass Gott uns neues Leben gibt und die Gnade bedeutet, dass wir ein verändertes Leben leben. Amen. Ja. Gib deine Wünsche an Gott. Und das ist echt eine Herausforderung. Aber was ist, wenn ich meinen Wunsch an Gott gebe und Gott sagt dann kriegst du es nicht. Das ist ja doof. Kann aber passieren. Wenn das, was du willst, nicht in Gottes Sinne ist, kann es sein, dass Gott es sterben lässt. Manchmal ist Gott sogar so, es ist in seinem Sinne, aber er lässt es erstmal sterben, damit es irgendwann später wieder auferstehen kann. Manchmal ist es so, dass die Dinge einfach völlig anders in die Wege kommen, als wir uns das vorgestellt haben. Aber wir dürfen Gott zu 100% vertrauen. Ich ermutige dich, sei nicht passiv, arbeite mit Gott zusammen, wenn du deinen Lebensweg läufst. Lass ihn die Leitung übernehmen. Hey, abschließend ein ganz paar Fragen, die ich dir stellen möchte und mit denen wir dann nochmal ins Gebet gehen. Welche Bereiche deines Lebens verändert Gott gerade? Warum frage ich dich das? Weil wenn wir miteinander sagen, Adonai Echad, Gott ist einer. Er ist die erste Priorität meines Lebens. Ich liebe ihn aus ganzem Herzen. Dann wird es Bereiche in unserem Leben geben, an denen Gott gerade arbeitet. Und lass mich das sehr, sehr deutlich sagen. Wenn es aktuell keinen Bereich gibt, an dem Gott gerade am Arbeiten ist, wenn es nichts gibt, von dem du weißt, dass Gott es gerade verändern möchte, wo ist dann die Beziehung mit Jesus und wo ist der Heilige Geist in deinem Leben? Denn die Bibel sagt, die sind Kinder Gottes, die durch den Heiligen Geist geleitet sind und er wird uns immer in Prozesse von innerer Veränderung leiten. Stimmt das? Okay. Nächste Frage. Ich habe gesagt, ich provoziere euch ein bisschen. Ist noch okay? Haltet ihr den Schmerz noch aus? Nach dem Schmerz kommt die Belohnung. Ist wie beim Zahnarzt. Wenn Kinder zum Zahnarzt gehen, wenn gebohrt wird, Schmerz. Aber wenn sie nicht weinen, dann kriegt man eine bunte Zahnbürste als Belohnung. Okay, das würde euch nicht überzeugen, aber woran machst du fest, dass Gott in deinem Leben herrscht, beziehungsweise, dass du ihn liebst? Woran machst du fest, dass Gott in deinem Leben herrscht, beziehungsweise, dass du ihn liebst? Jesus sagt, weil ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also daran, wie du den Geboten Gottes folgst, stellst du nicht fest, wie heilig du schon bist, sondern wie sehr du Jesus liebst. Okay, ich werde noch etwas, einen Schritt fieser, aber dann werde ich wieder lieb. Wenn in den meisten Bereichen deines Lebens Gott nicht herrscht, also, er herrscht nicht über dein Geld, er herrscht nicht über deine Sexualität, er herrscht nicht über deine Ehrlichkeit, er herrscht nicht über deine Arbeitsstelle, über das, was du in Bezug auf Gemeinde tust und denkst. Er herrscht in den meisten Bereichen nicht. Dann ist meine Frage an dich, was um alles in der Welt willst du eines Tages im Himmel? Weil das Geheimnis ist, dort herrscht Gott. Über jeden Bereich. Und dein ganzes Dasein wird so transparent vor ihm sein, dass es nichts gibt, was du auch nur ansatzweise vor ihm verborgen halten könntest. Deswegen ist meine Frage, und die soll wirklich herausfordern, möchtest du wirklich, dass Gott in deinem Leben herrscht? Weil wenn du das nicht möchtest, solltest du überdenken, warum du Jesus überhaupt nachfolgst, weil der Himmel wird bedeuten, eine Autokratie. Da wird Gott herrschen und herrschen und herrschen. Und ja, wir werden mit ihm herrschen. Ich kenne die ganzen Bibelstellen über den Himmel auch. Aber das Ding ist, wir werden dort herrschen unter der Herrschaft Gottes. Wollen wir das? Vertrauen wir ihm wirklich, dass das, was er tut und will für uns, das Beste ist? Und die letzte Frage oder die letzte Doppelfrage, welche Attraktivität hat dein Glaube für andere? Sehen sie in deinem Leben einen Unterschied zu ihr? Sehen sie, wenn sie dich betrachten, Sinn darin, Jesus nachzufolgen? Woran wird das sichtbar? Liebst du deinen Nächsten wirklich wie dich selbst? Liebst du dich und andere genug, um dir und anderen den Himmel wirklich zu gönnen? Und auf all diese Fragen gibt es nur eine einzige Antwort und sie lautet Adonai Echad. Gott ist einer, der Erste, der Einzige, der Alleinige. Weißt du, wenn wir verstanden haben, dass unser ganzes Leben so konzipiert ist, dass es nur Sinn ergibt, wenn wir zum Gegenüber Gottes werden und in die Beziehung mit ihm treten und ihm zur Ehre leben. Und dass das der einzige Lebensstil ist, der in uns wirklich zu einer völligen Erfüllung führen kann, wenn wir das wirklich verstanden haben, dann werden all die anderen Dinge Schlussfolgerungen in unserem Leben und verwandeln sich von Geboten und Verboten in logische Folgerungen. Und das ist das, was die Bibel Freiheit nennt. Wir haben die Freiheit zu sündigen, aber wir sind auch frei, nicht zu sündigen. Und wir können das und wollen das dann auch so. Mose hat es erklärt. 5. Mose 6, Vers 4. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus ganzem Herzen. 2. Mose 20, 2. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. David hat es verstanden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Habe ich, glaube ich, letztes Mal hier drüber gesprochen. Und er sagt auch, all mein Inneres preise deinen heiligen Namen. Psalm 16 sagt er, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich möchte dem Gottesdienst mit diesem Gedanken schließen. Wärst du, wären wir an diesem Sonntagmorgen, wo wir kalt ohne Musik in diesen Gottesdienst gestartet sind. Also mir ist jetzt warm geworden. Okay, ihr sitzt, ich laufe hier rum. Vielleicht mögt ihr mit mir zusammen aufstehen, einfach damit ihr nicht festfriert. Alle außer Eike können aufstehen. Oh, geht doch. Vielleicht legen wir uns an diesem Morgen fest, ganz neu zu sagen, Jesus Christus, du bist der Erste, der Einzige, die wahre Quelle meines Lebens. Ich entscheide mich, dich zu lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Verstand. Die Schlussfolgerung wird sein, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst und ich werde deine Gebote automatisch einfach als das Beste in meinem Leben wahrnehmen und halten, betrachten, dir folgen. Himmlischer Vater, ich bete, dass du in diesem Augenblick mit deinem Heiligen Geist einfach das, was von der Temperatur her hier vielleicht kalt ist, dass du es heiß machst, dass du es warm machst, aus dem Wirken deines Geistes heraus. Und ich bete, dass du uns allen heute Morgen in unseren Herzen eine Freiheit schenkst, eine Befähigung schenkst, Entscheidungen zu treffen, Festlegungen zu treffen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du über jeden einzelnen Menschen hier heute Morgen brütest und dass du hinführst zu der Entscheidung, dir aus ganzem Herzen nachzufolgen. Wirk du im Namen Jesu Christi. Ich möchte einfach ganz kurz diesen Raum öffnen, dass du auf Gott reagieren kannst. Ich will es nicht in die Länge ziehen, aber ich würde einfach einmal fragen und bitten, dass vielleicht alle die Augen schließen, einfach damit jeder für sich eine kleine Privatsphäre hat, den Kopf so ein bisschen neigen, damit jeder sich für sich geborgen Gott gegenüber fühlen kann, unbeobachtet. Und vielleicht triffst du in diesem Augenblick in deinem Herzen so deine Festlegung. Jesus, hier stehe ich
Und ich sage dir, sei mein Gott, wahrer Gott, dem ich folge, der nicht mir folgen soll, dem ich folge. Du sollst nicht in mein Leben kommen, sondern ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Leben. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen und du weißt, da gibt es Punkte, da musst du umkehren, weil du in eine völlig konträre Richtung zu dem läufst, was den Charakter und das Wesen von Jesus ausmacht. Da möchte ich dich ermutigen, dass du in diesem Augenblick auch diese Entscheidung triffst und dass du zu Gott sagst, Herr, nimm diese Sünde aus meinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung. Ich kehre um. Und über die, die das betrifft, möchte ich aussprechen, dir ist vergeben im Namen Jesu Christi und sei frei im Namen Jesu Christi. Geh verändert in dem Namen Jesu. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, Gottes Gnade. Der Herr sei mit euch. Amen.